Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend.
Ich habe das Gefühl, dass im Moment das Aufstehen noch schwieriger ist als sonst. Es ist eher so eine Lähmung gerade, ja.
Und deshalb hat Christiane Rösinger ihr neues Programm Leben im Liegen genannt. Warum wünscht sich der Schriftsteller Clemens Mayer für Leipzig einen runden Tisch? Und ist Wolfgang Beckers letzter Film so gut wie sein Goodbye Lenin? Themen dieser Stunde. Christiane Rösinger war, was in den 1980er Jahren lästerlich Rucksack-Berliner genannt wurde. Mit Anfang 20 kam sie aus Baden-Württemberg in die Mauerstadt, machte mit den Lassie Singers Musik und Kreuzberg zu ihrem Markenzeichen. Vor 10 Jahren entdeckte Rösinger das politische Musical für sich und präsentierte heute Abend ihr 64-jähriges Leben in Musik.
Manchmal ist das Leben schwer.
Nein, nein, es muss nur eine Diagnose her.
Manchmal macht nicht so viel Sinn. Und dann legt man sich gleich lieber hin.
Nein, nein, nein. Das kann gar nicht sein. Nein, nein, nein.
Aus Leben im Liegen von und mit Christiane Rösinger. Mein Kollege André Mumot war für Fazit im Berliner Hebbel am Ufer bei der Premiere. Ist das jetzt ein neues Musical, ein Liederabend, eine Revue?
Von allem ein bisschen. Ich würde aber sagen, es ist ein Müdigkeitsmusical. So würde ich es mal zusammenfassen, was Christiane Rösinger in den letzten Jahren im Theater Hebbel am Ufer gemacht hat, waren eigentlich immer Revuen. Das waren eigentlich immer so lose Szenenfolgen mit ganz viel Musik eben von ihr interpretiert. Diesmal war das tatsächlich ein bisschen anders, weil sie tatsächlich eine Geschichte erzählt hat oder sich selbst auch eine Figur geschrieben hat. Und dadurch war dieser Abend insgesamt auch, fand ich, deutlich in sich geschlossener, als wir das sonst kennen von ihren Theaterausflügen.
Also wie geht die Geschichte?
Sie hat sich da interessanterweise an einem russischen Literaturklassiker orientiert, an Iwan Gonscharows 1859 entstandenem Roman Oblomow.
Ach.
Da geht es nämlich um diesen russischen Adligen, der eigentlich nicht mehr Lust hat, am Leben teilzunehmen, der nur noch im Bett liegen möchte. Und das hat sie auch schon im Vorfeld gesagt, war immer so eine Vorbildfigur für sie. Den fand sie schon immer ganz großartig und an dem hat sie sich jetzt auch orientiert und wahrscheinlich auch sehr natürlich an ihrer eigenen Befindlichkeit. Zumindest wirkte es sehr authentisch. Sie spielt hier sich selbst, eine Figur, die eigentlich nur den ganzen Tag im Bett liegen möchte. Sie hat so eine Art Houseboy, einen Untermieter, der muss sie bedienen, der muss ihr die Getränke bringen und dann klingelt es andauernd an der Tür und ihre Freundinnen und Freunde stehen da und sagen, Christiane, jetzt steh doch mal auf und komm raus und mach doch endlich mal was. Und dann erzählen die von ihrem stressigen Leben und das ist eigentlich eine ganz geschickte Konstellation, weil dann die alleinerziehende Mutter davon redet, wie schwer sie es hat, weil sie sich den ganzen Tag um die Kinder kümmern muss und nebenbei noch arbeiten muss. Dann gibt es einen jungen Künstler, der davon erzählt, dass er ständig irgendwie versucht, seine Kunstwerke an den Mann und an die Frau bringen zu müssen. Oder es gibt eben auch die Selbstoptimiererin, die schon mit einem Trampolin reinkommt und sagt, wir müssen was für unseren Körper tun und mach doch mal Pilates. Und auf all das antwortet Christiane Rösinger eben mit hyperaktiv macht depressiv. Das ist so einer ihrer Sprüche. Fleiß ist Flucht. Wer fleißig ist, fürchtet sich vor sich selbst. Und sie macht's einfach nicht. Sie bleibt liegen.
Welchen Ton hat denn dieser Abend Leben im Liegen?
Einen sehr leichtfüßigen, sehr heiteren Ton. Es klingt ja erstmal so ein bisschen depressiv tatsächlich, dass man denkt, da hat jemand keine Lust mehr zu leben. Aber das stimmt überhaupt nicht. Diese Figur und auch Christiane Rösinger hat sehr viel Lust, nur sie möchte es auf ihre eigene Weise machen und sie hat auch keine Lust mehr, sich optimieren zu lassen von der Gesellschaft. Und das ist auch ein interessantes Phänomen, das da beschrieben wird, dass uns ja immer gesagt wird, wir müssen mehr machen, wir müssen noch mehr machen. Und dann wird es auch durchaus politisch, wenn auf den Bundeskanzler verwiesen wird und die Tatsache, dass wir jetzt alle länger arbeiten, arbeiten sollen, dass das mit der Rente anders geregelt werden soll. Und da sagt eben diese Christiane Rösinger-Figur, sie möchte das nicht. Und das wird dann eben immer wieder auch in den für sie typischen Songs erzählt. Sie hat festgestellt, in vielen Jahrzehnten im Grunde ihres Schaffens hat sie immer wieder Songs übers Müdesein geschrieben, darüber, dass sie keine Lust hat aufzustehen. Und diese Songs werden hier an diesem Abend dann eben aufgeführt, nicht nur von ihr, sondern auch vom Ensemble und von dieser 10-köpfigen Band, die da auf der Bühne steht. Arrangiert hat das Albrecht Schrader, übrigens sehr schön, fast orchestral.
Orchester der Müdigkeit heißen die Musikerinnen und Musiker, habe ich gelesen. Setzt denn Christiane Rösinger als Regisseurin noch andere theatrale Mittel ein?
Naja, wenig. Das muss man schon sagen. Und das ist eben auch typisch für ihr Theater. Das ist so ein bisschen, ja, Laienspiel, muss man schon sagen. Das hat keine große, ausgestellte Professionalität, sondern genau das Gegenteil. Und das ist manchmal auch wirklich an der Grenze dessen, was man so als Theaterkritiker zum Beispiel noch bewerten kann, weil es ist eben einfach irgendwie so hingespielt und auf die Bühne gebracht. Das ist keine große Theaterkunst, aber das will es eben auch nicht sein. Und darin liegt der Charme. Und dann hat sie schon so Ideen, die sie da reinbringt und Momente, wo das Ganze einem dann auch wirklich ans Herz geht. Da taucht plötzlich ein Teenager auf, der offensichtlich aus ihrer eigenen Familie stammt. Der heißt nämlich Gideon Rösinger. Und dann wird auf wirklich hinreißende Weise der Vergleich von Rentnern und Teenagern gezogen, die beide keine Lust haben, sich von der arbeitenden Bevölkerung rumschikanieren zu lassen. Und da kommt es zu so einer Verbindung. Auch über die Generationen hinweg von dieser älteren Musikerin und diesem ganz jungen Mann, der da etwas linkisch auf der Bühne mittanzt und mitsingt, und das ist herzerwärmend und da geht einem wirklich dann das Herz auch auf, gerade vielleicht auch, weil das kein perfektes Theater ist, sondern einfach nur eine anarchische Gegenposition bildet zu unserem Leistungsdruck.
Also auf jeden Fall, ich lag falsch in meiner Fantasie, dass es sich hier um eine Babyboomer-Generationengeschichte handeln würde, wenn die Generation jung und alt in dieser Geschichte zusammenkommen. Aber ist das jetzt ein Programm über die Kreuzberger Heimat hinaus oder ist das was sehr Berlinisches?
Das hat schon ein bisschen was von Berlin, aber es ist nicht Berlin-spezifisch. Und es geht auch ums Altern. Joy of Aging ist einer ihrer großen Songs, der wird auch gesungen. Das Interessante ist, dass es im Grunde genommen resignativ ist. Am Ende wird auch die große Sinnlosigkeit auf der Bühne ausgerufen. Und das ist auch gerade im politischen Kontext natürlich eigentlich schon ein bisschen deprimierend. Aber man gönnt diesen Figuren an diesem Abend, diesen Menschen auf der Bühne einfach, dass die sagen, wir haben jetzt auch sehr viel gekämpft. Wir haben uns sehr viel engagiert. Wir möchten bitte ins Bett. Wir möchten uns hinlegen. Wir möchten auch mal unsere Ruhe haben. Und das ist was, was wir gerade auf Theaterbühnen relativ selten hören. Und ich fand das dann doch ganz erfrischend.
André Mumert über Christiane Rösingers Leben im Liegen. Die nächsten Vorstellungen im Berliner Hebbel am Ufer sind am 11. und 12. Dezember. Leipzig und das Buch, das ist eine Geschichte mit sehr langer Tradition. 1812 wurde dort die Deutsche Bücherei gegründet und vor 200 Jahren genau der Börsenverein des deutschen Buchhandels. Kaum war die Mauer zwischen West und Ost gefallen, gründete sich in der Messestadt das Literaturhaus Leipzig, das jetzt um seine Zukunft bangt, wie Fazit berichtet hat. Nun gibt es eine öffentliche Petition des Literaturhauses. Die Mittel des Trägervereins, die sich aus Geldern des DDR-Kulturhaushalts speisten und die bisher den Betrieb des Literaturhauses finanzierten, steht da, seien spätestens 2027 ausgeschöpft. Dann müsste zum ersten Mal seit der Gründung des Hauses in der Buch- und Verlagsstadt die Stadt Leipzig institutionelle Mittel bereitstellen. Die Solidarität in der Literaturszene ist groß. Wir fragen nach beim Leipziger Schriftsteller Clemens Meyer. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Warum ist das Literaturhaus für Sie ein super Ding?
Erstens gibt es das seit 1990 in Leipzig. Es entstand also noch in der Aufbruchszeit, als man sich auch wieder auf die Literatur besann. Ich habe es auch von Anfang an tatsächlich wahrgenommen als Leser, als angehender junger Schriftsteller. Habe einige meiner ersten Lesungen da gehabt und paradoxerweise ist das Literaturhaus, also das Haus des Buches, ein Ort, das hat so ein bisschen was Multifunktionelles, aber trotzdem, und das macht das Besondere aus, haben die es da geschafft, so ein Flair in die Hallen reinzukriegen. Da waren eben auch sämtliche großen deutschen und ausländischen Schriftsteller, von Günter Grass bis Mircea Ceaușescu. Dann so ein Ort noch zu rocken, also ein Ort, der eher so, ich will jetzt nicht sagen Baumarktcharme, weil das trifft nicht. Und trotzdem, dass es nicht so ein mondäner Ort ist, wie München, wie Hamburg oder vielleicht noch die Fasanenstraße in Berlin, hat sich da die Kraft der Literatur ganz besonders gezeigt. Und über Jahre hat sich da auch eine treue Stammhörer- und Besucherschaft entwickelt.
Vor zwei Wochen hat das Literaturhaus öffentlich Alarm geschlagen. Ich habe in der Zwischenzeit nirgendwo gelesen, dass die Politik in Leipzig reagiert hätte. Hatten Sie das erwartet?
Ich weiß, dass hier momentan die großen Debatten geführt werden in der Stadtpolitik und leider auch in Sachsen, dass im Prinzip der Zustand der Pleite herrscht. Die Stadt ist angeblich pleite. Es wird unheimlich schwer sein, da Geld zu generieren. Deswegen haben die sich auch alle zurückgehalten. Wir haben internen Sachen gehört. Es fehlt natürlich auch aufgrund der Umstände ein ganz klares Bekenntnis von der Stadtpolitik zum Literaturhaus. Die hat es zu keinem Moment gegeben. Und ich weiß, dass intern die Hilferufe nicht erst jetzt, das ist schon vorher bekannt gewesen. Ich hoffe, dass sich irgendwie der Wind dreht. Man weiß auch, also welche Summe gebraucht werden würde, um das Literaturhaus am Leben zu erhalten.
Ich habe gelesen, rund 200.000 Euro pro Jahr.
So ist es, ja. Und das ist in einer Stadt wie Leipzig, die ja die Stadt ist, wo man immer sagt, das ist eigentlich die Stadt, wo alle hinwollen, wo Wirtschaft ist auch. Wir haben ja BMW, wir haben Porsche, wir haben ja eine Immobilienwirtschaft, die sich dumm und dämlich verdient hat in den letzten über 30 Jahren. Und jetzt ist kein Geld mehr für die Literatur da, aber das ist natürlich symptomatisch. Es gibt ja weder in der Regierung Merz noch anderswo überhaupt ein Statement zu sagen, unser Land, unser Selbstverständnis beginnt mit der Literatur. Wir sind das Land, das viel Besungene. Ich will es gar nicht sagen, weil es ja schon zum Klischee geworden ist. Wo sind sie denn, die Dichter und Denker? Es gibt sie noch, aber es gibt kein Statement von der Politik zu sagen, wir sind ein Literaturland und das muss, egal was passiert, gefördert und unterstützt und erhalten werden. Ohne Wenn und Aber, gerade in diesen Zeiten.
Was mich verwundert, ist, dass die Messestadt Leipzig, auch angesichts des Umstandes, dass das Literaturhaus um seine begrenzten finanziellen Mittel wusste, weder in diesem Haushalt noch im nächsten eine Förderung eingeschlossen hat, Haushaltssperre verengt wurde und sich jetzt natürlich die Politikerinnen und Politiker der Stadt hinstellen könnten, wenn sie sich denn äußern würden, dass ihnen die Hände gebunden sind. Worauf läuft das denn jetzt mal, wenn ich weniger optimistisch bin als Sie, im schlimmsten Fall hinaus?
Ja, im schlimmsten Fall wird das ausgesessen hier von der Politik und wird eben gesagt, wie Sie sagen, es ist kein Geld da. Ich bin nun, das muss ich sagen, hier nicht informiert über alle Vorgänge, die da drumherum jetzt passiert sind. Aber es gibt ja die Situation schon seit einer geraumen Weile, dass die Stadt sagt, wir kürzen momentan, es wird überall gekürzt. Es wird auch in Sachsen, es wird eben bundesweit überall gekürzt. Das ist also quasi das, was hier in Leipzig passiert, ist ja auch nur ein Symptom einer gewaltigen Bewegung, die momentan herrscht. Trotzdem müssen wir natürlich über den konkreten Fall, über das Literaturhaus reden. Inwieweit wir da vielleicht auch anderweitig Wege finden müssen, um dieses Literaturhaus zu erhalten. Ich denke zum Beispiel so etwas ganz Verrücktes wie der Deutsche Literaturfonds vergibt einen großen Preis des Deutschen Literaturfonds für 40.000 Euro. Ich halte das für rausgeschmissenes Geld. Ich würde Skrupel haben, den annehmen zu wollen, weil ich sage, was soll ein Schriftsteller mit 40.000 Euro? Legt Fonds an, wo man vielleicht sowas erhalten kann. Ja? Man muss vielleicht auch die ganzen Fördergelder besser miteinander vernetzen. Und ich weiß, dass die anderen Literaturhäuser anders finanziert werden. Wir hatten halt hier jahrelang den Sonderweg Leipzig, aber Leipzig steht da mit der Buchmesse für etwas und vielleicht muss da jetzt auch unabhängig von der Stadtpolitik oder der Landespolitik eine Solidarität, ein genossenschaftliches Denken einsetzen, um zu sagen, okay, vielleicht ist es ja möglich, ein Teil der Summe X um die Buchstadt Leipzig, die ja mit der Buchmesse ein Aushängeschild der deutschen Literatur ist. Da kann man tausendfach darüber reden, warum Leipzig so besonders ist in der Literatur. Dann kommen wir bei Franz Kafka an und das hört immer noch nicht auf. Wenn dieser Ort nicht mehr existieren sollte, und das ist das Entscheidende, Das wäre ein ungeheurer Verlust, denn wer soll das auffangen? Wo sollen die Veranstaltungen sein? Wer soll die ausrichten? Wer soll die finanzieren? Und so weiter. Also das ist auch ein Ort der Literatur, ein Ort des Diskurses, ein Ort, wo auch das in Anführungszeichen normale Volk, ja, und kommen wir ja auch wieder auch schnell wieder bei 89, zu Literatur geht, sich informiert. Wenn das weg ist, dann ist diese viel beschriebene Spaltung der Gesellschaft noch ein Stück weiter vorangeschritten. Und das kann niemand wollen. Die Stadtpolitik nicht, die deutsche Literaturszene nicht, wer auch immer. Ja, wenn ich Geld hätte, ich würde es sofort in den Ring schmeißen.
Sie haben ja von der Autoindustrie gesprochen, Sie haben von der Immobilienwirtschaft in Leipzig gesprochen, Sie haben von genossenschaftlichem Engagement gesprochen. Braucht oder muss jetzt das zivilgesellschaftliche Mäzenatentum in eine neue Spur treten?
Was wir natürlich nicht wollen, sind amerikanische Verhältnisse, wo jedes Theaterstück, jede Kulturinitiative irgendwo von Mäzenaten, von Leuten getragen wird. Das kann allenfalls nur ein Teil sein. Also wenn man zum Beispiel denkt, wenn die jetzt da raus sind, vielleicht ergibt sich, wo man erstmal Räume hätte, vielleicht kann da jemand aus Privatinitiativen helfen oder und so weiter. Weil es darf nicht eine Ausrede werden jetzt für die Politik, dass man sagt, nein, da haben die jetzt ja vielleicht einen Teil, können ja haben vielleicht eine Idee gehabt, wie man das zum Teil finanzieren kann. Nein, das ist ja die Besonderheit an Deutschland und gar nichts gegen den Deutschen Literaturfonds und so weiter, weil dass wir hier ein Fördersystem haben, das sind wir uns auch schuldig. Das ist sich Deutschland schuldig. Wir hören immer nur, die Wirtschaft muss gestärkt werden, die großen Unternehmen müssen gehalten werden, aber dass man mal sagt, wir müssen die Literatur halten, wir müssen, ich mag den Begriff Kultur gar nicht so sehr, weil das sehr unspezifisch ist. Man muss außergewöhnlich denken und auch um drei Ecken, aber man darf nicht dafür sorgen, dass die Politik dann sagt, naja, das geht ja auch alles ohne uns. Nein, das sind wir uns schuldig als Deutschland, dass wir das uns erhalten. Die Literatur ist auch eine Wirtschaft, eine andere. Sie funktioniert nach vollkommen anderen Prinzipien. Wenn die weg ist, dann sage ich gute Nacht. Welcher kommende Bürgermeister will sich auf seine Fahnen schreiben, dass unter seiner Ägide das Literatur aus Leipzig geschlossen wird? Liebe Leute, das muss möglich sein, aus irgendeinem Säckel das Geld zusammenzubekommen und sich trotzdem an den Tisch gemeinsam zu setzen. Das wäre ja mal ein Schritt, erstmal eine Taskforce zu gründen, die heißt, wir retten das Literatur aus Leipzig.
Sagt der Schriftsteller Clemens Meyer zum Status quo des Literaturhauses Leipzig. Herr Meyer, besten Dank und schönen Restabend.
Ich danke Ihnen. Tschüss.
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. In der Zeit wird er Schaumschläger vom Tegernsee genannt. Was wiederum bedeutet, so schnell wie der Verleger auf Ticket von Friedrich Merz, ist noch kein Politiker in diesem Amt so heftiger medialer Kritik ausgesetzt gewesen. Nach Weimers vielen Ankündigungen hat der Koalitionsausschuss Weimers Plan zur Beteiligung von Streamingdiensten zur Stärkung des Kinostandorts Deutschlands heute auf die Tagesordnung gesetzt. Inzwischen ist sehr später Abend, die GroKo tagt immer noch. Gut, dass Wladimir Balzer im Hauptstadtstudio sich vor Beginn der Sitzung umgehört hat.
Kulturstaatsminister Weimer ist nicht besonders beliebt beim Koalitionspartner SPD. Wenn man dort mit Genossen spricht und Genossinnen, dann hört man von einem irrlichternden Politiker, der noch immer nicht in die Spur gefunden habe. Neuestes Beispiel die Filmpolitik. Der Bund hat zwar seine Fördermittel für die darbende deutsche Filmwirtschaft fast verdoppelt, aber das reicht dem Koalitionspartner nicht. Die SPD will mehr. Sie will eine Pflicht gegenüber großen Streaming-Anbietern wie Netflix oder Amazon Prime, ihre Gewinne aus dem deutschen Markt, der als der wichtigste in Europa gilt, auch hier in Deutschland wieder zu investieren. Die SPD unter ihrem kulturpolitischen Sprecher im Bundestag, Martin Rabanus, will ein verpflichtendes Gesetz dazu, ähnlich wie etwa in Italien und Spanien. Nicht etwa eine freiwillige Vereinbarung, wie der Kulturstaatsminister und Kanzler Vertraute Weimar es will. Ein Anruf bei Martin Rabanus.
Die Investitionsverpflichtung gesetzlich ist deswegen wichtig, weil sie die einzige Möglichkeit ist, wirklich Verbindlichkeit zu bringen. Und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen verbindliche Investitionen in den deutschen Standort und keine Absichtserklärungen.
Der Sozialdemokrat bezieht sich auf ein Papier, das dem Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks vorliegt. Überschrift: Investitionsbooster. Kern: eine verbindliche, aber freiwillige Abgabe von Streamingdiensten in Höhe von 1,8 Milliarden Euro in 5 Jahren. Keine Prozente, keine Pflicht, kein Gesetz. Eine Vereinbarung, freiwillig. In diesem Papier steht auch ein Verweis auf EU-Recht. Einnahmen aus einer gesetzlichen Pflichtlösung könnten auch woanders in der EU eingesetzt werden, nicht nur in Deutschland. Geld aus einer freiwilligen Selbstverpflichtung hingegen flösse definitiv in den deutschen Markt. Von der Union heißt es, das ist der richtige Weg, die Freiwilligkeit. Nachfrage bei Lukas Krieger, CDU-Bundestagsabgeordneter im Kulturausschuss. Er ist gegen eine Pflicht für Freiwilligkeit und er sagt auch warum.
Ein Gesetz birgt die große Gefahr, dass es europarechtswidrig ist, wenn wir Investitionsverpflichtungen nur auf Deutschland beziehen. Deswegen glaube ich, ist die freiwillige Selbstverpflichtung etwas, was schnell und direkt wirkt und den Filmstandort Deutschland stärkt.
Doch SPDler Martin Rabanus bleibt dabei. Er will eine Pflicht, genauso wie die Produzentenlobby. Und er mahnt zur Eile. Denn wenn man ansetzt, dass ein solches freiwilliges Modell, wie es Weimar will, erst noch evaluiert werden muss, dann ist die Wahlperiode um, sagt Rabanus. Freiwilligkeit, wenn es um Streaming-Konzerne und ihre Verantwortung für den deutschen Filmstandort geht, Martin Rabanus sieht es so.
Das halte ich für, ehrlich gesagt, ein bisschen kurzsichtig, weil wir, wenn es nicht funktioniert, wieder Jahre verlieren, die der Standort hinten dran hängt. Und deswegen können wir uns das im Moment nicht erlauben, wenn Sie mitbekommen, wie es den Produzenten, den Produktionsfirmen in Deutschland geht, wissen Sie, dass Eile geboten ist.
Der Streit ist also da. Man spürt beide Seiten meines Ernst. Es geht um viel. Es geht um einen der wichtigsten Bereiche der Kulturwirtschaft hierzulande. Die SPD bekommt dabei als Regierungspartei Rückenwind von der Opposition, etwa von den Linken. David Schlesing ist für Kulturpolitik in seiner Fraktion zuständig.
Der Medienunternehmer und Staatsminister Wolfram Weimer sollte sich ehrlich gesagt mal an die Koalitionsvereinbarungen halten und in die hiesige Filmkultur investieren, statt eben Luftschlösser zu bauen.
Falls es noch einen Kompromiss geben soll, bleiben nur noch wenige Tage. Denn zum nächsten Jahr schon soll die freiwillige Abgabe starten.
Wolfram Weimers Kulturpolitik im Koalitionsausschuss, Wladimir Balzer berichtete. Weiter geht's mit Barbara Becker.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Pasta, Pizza und Risotto. Das sind Klassiker der italienischen Küche und die gehört jetzt zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit. Das hat die UNESCO bei ihrer Sitzung in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi mitgeteilt. In der Begründung wurden keine bestimmten Gerichte, Rezepte oder Spezialitäten genannt, sondern die kulturelle Bedeutung des Kochens und Essens in Italien hervorgehoben, wie das sonntägliche Familienessen. Italiens Ministerpräsidentin Meloni sagte in einer Dankesrede:
It means combining our history and our future.
Es bedeutet, unsere Geschichte mit unserer Zukunft zu verbinden, altes Wissen weiterzugeben und es ständig zu erweitern, die Umwelt zu schützen und die Artenvielfalt zu bewahren. Die italienische Küche ist unser stärkster Botschafter.
Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Auf die Liste des immateriellen Kulturerbes wurde auch der Son Cubano gesetzt, ein tanzbarer Musikstil aus Kuba. Der Son Cubano war in den 1990er Jahren durch das Projekt Buena Vista Social Club und den gleichnamigen Film wiederbelebt worden. Und auch das hinduistische Lichterfest Diwali ist nun Weltkulturerbe, neben etlichen anderen Traditionen. Schmuck, Werkzeuge und ein Kajak mit Paddel. Der Vatikan hat rund 60 indigene Gegenstände an Kanada zurückgegeben. Dort werden sie jetzt in einem Museum ausgestellt, wie die Zeitung Le Figaro berichtet. Ein Jahrhundert lang hatten sich die Objekte in Rom befunden. Sie stammen aus dem Besitz von Inuit-Gemeinschaften in Nordkanada. Die Rückgabe hatte Papst Franziskus versprochen, der Vorgänger von Papst Leo. Die kanadische Generalgouverneurin Mary Simon, Vertreterin der britischen Krone, bezeichnete die Restitution der Inuit-Objekte als historisch. Simon ist die erste indigene Person in ihrem Amt. Die Objekte waren 1925 Teil einer Missionsausstellung im Vatikan. Sie wurden zum Teil von katholischen Missionaren nach Rom gebracht. Der Vatikan spricht von einer Schenkung, aber Experten für indigenes Kulturerbe stellen das in Frage. Die Entscheidung, dass Israel im kommenden Jahr am Eurovision Song Contest teilnehmen kann, sorgt weiter für Schlagzeilen. Nachdem Spanien, Irland, Slowenien und die Niederlande einen Boykott angekündigt hatten, zieht jetzt Island nach. Der öffentlich-rechtliche Fernsehsender RUF kündigte an, dem ESC im kommenden Jahr fernzubleiben. Einen solchen Schritt erwägen auch Belgien, Schweden und Finnland. Seit dem Beginn des Gaza-Krieges vor 2 Jahren hatten einzelne Kandidaten und Sender immer wieder den Ausschluss Israels gefordert. Deutschland gehört aber weiterhin zu den Befürwortern einer israelischen Teilnahme. Die britische Bestsellerautorin Sophie Kinsella ist tot. Sie starb mit 55 Jahren an einer Krebserkrankung, wie ihre Familie heute bekannt gab. Kinsella wurde als Autorin von Unterhaltungsromanen bekannt, die vor allem von Frauen gelesen werden. Ihren größten Erfolg hatte sie mit der Reihe Shopaholic, die Schnäppchenjägerin – Darin geht es um eine Journalistin eines Finanzmagazins, die andere im Umgang mit Geld berät, selbst aber chronisch verschuldet ist. Sophie Kinsellas Romane wurden mehr als 50 Millionen Mal verkauft und in mehr als 40 Sprachen übersetzt. 2022 war die Autorin an einem Gehirntumor erkrankt.
Weihnachten als Horrorvision, die vermeintliche Wiedergeburt von Sitting Bull und der Nussknacker in der Pariser Oper. Ab morgen auf dem Kinoprogramm. In Jörg Taschmanns Film der Woche geht es um tragische Helden.
Ich kann bei allem helfen. Sachen besorgen, dich mit Leuten vernetzen. Bilal?
Abrissa.
Ich habe gekämpft. Aber die Revolution ist tot. Jetzt sind es nur noch Machtkämpfe. Revolutionäre, die Revolutionäre töten. Nein, danke. Jetzt mache ich mich nützlich. Brauchst du irgendwas?
Jörg, kein Weg zurück von der Dänin Charlotte Seeling. Was für eine Szene haben wir da gehört?
Wir waren im Bürgerkrieg in Syrien 2014 und wir haben auf der einen Seite einen desillusionierten ehemaligen Revolutionär gehört, der merkt, dass dieser Aufstand gegen Assad vom ISIS und von anderen fundamentalistischen islamistischen Gruppen eben benutzt wird, die mehr gegeneinander Krieg machen, als noch Assad zu bekämpfen. Und in dieses Durcheinander hat sich ein Däne verirrt. Christian heißt er, gespielt vom dänischen Star Nikolaj Lie Kaas. Und der sucht dort seinen Sohn, der gerade mal 18 ist und sich aus ideologischen Gründen dem Islamischen Staat angeschlossen hat. Und der versucht verzweifelt, eben diesen Sohn zu finden und irgendwie nach Hause zu bringen.
Und geht's dann in der Geschichte um die Liebe eines Vaters zu seinem Sohn oder um Politik?
Das ist eben genau ein bisschen das Problem des Films. Es geht um beides, aber es ist so ein bisschen unausgewogen. Es ist ein Vater-Sohn-Drama, aber die wenigen Szenen, die es dann zwischen Vater und Sohn gibt, erklären nicht genug, was da im Vorfeld mal vorgefallen sein muss, damit der Sohn überhaupt so einen radikalen Schritt gewagt hat. Man merkt halt nur, der Vater, der selber ein Soldat war, war anscheinend nie für die Familie da, hat eine Art zerrüttete Familie hinterlassen. Und dann geht es aber schon auch um diesen Bürgerkrieg. Da wird einem aber dann doch zu wenig erzählt. Man blickt natürlich im Abstand der Jahre nicht mehr genau durch, wer da gegen wen gekämpft hat. Also es ist so, beides der Film hat, das muss man positiv erwähnen, was sehr Realistisches, also auch etwas sehr Authentisches. Aber es passiert dann nichts wirklich Überraschendes in dieser Geschichte. Und da man als Zuschauer oft so ein bisschen außen vor bleibt, hat man zwar einen durchaus interessanten und packenden Film gesehen, aber nicht unbedingt einen Film, mit dem man restlos zufrieden sein kann.
Muss man sich auf Gewaltszenen einstellen, die einem im Magen rumoren?
Die gibt es, aber das ist jetzt kein Film, der sich irgendwie in Gewalt suhlt oder so. Also das ist durchaus erträglich.
Sehr viel leichterer Stoff ist Wolfgang Beckers letzte Arbeit, Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße. Was gibt's da?
Ja, wie gesagt, es ist ein Film, mit dem Wolfgang Becker schon irgendwie an Goodbye Lenin anknüpft, seinen größten Erfolg, nicht nur national, sondern eben auch international. Diesmal fängt die Handlung 2019 an, springt dann aber zurück, weil es gibt eine Art Anti-Helden. Micha Hartung heißt der, gespielt von Charlie Hübner. Und der wird plötzlich wider Willen zum Medienstar, weil ein windiger Reporter herausgefunden haben will, dass dieser Micha Hartung 1984 am Bahnhof Friedrichstraße, der zu Ost-Berlin gehörte, eine Weiche falsch gestellt hat, damit ein ganzer S-Bahn-Zug in den Westen fahren konnte und eine angebliche Massenflucht ausgelöst hat. Aus diesem Mann, so ein Schluffi, der noch eine Videothek leitet, wird jetzt ein großer Medienstar aufgebaut und es mischt sich sogar der Herr Bundespräsident ein, der Micha Hartung empfängt.
Sind Sie auch Liebesfilm-Fan, Herr Hartung?
Mein Geschmack ist simpel. Olsenbande, Louis de Funès, Sophie Marceau.
Sophie Marceau.
Ja,
das ist eine absolute Granate. Alle Männer wollten sie, egal ob Ost oder West. Das war ein Einheitsbegehren. Der hat mehr für die deutsch-französische Freundschaft getan als alle Außenminister zusammen.
Also es gibt, das kann man hier auch hören, immer mal wieder ganz gute Szenen, auch ganz nette Dialoge. Das bleibt leider so ein bisschen Stückwerk, weil ich hätte mir so eine herrlich schwarzhumorige Komödie gewünscht. Man hätte nun nach so vielen Jahren auch mal ein bisschen böser sein können, auch ein bisschen prägnanter sein können und uns nicht wieder so eine Art Ost-West-Märchen erzählen, was es gut mit allen meint und was niemandem wirklich wehtun will. Und das ist leider dieser letzte Film von Wolfgang Becker geworden. Das ist so ein Schaulaufen von Wolfgang Becker-Stars, also in Nebenrollen oder als Gäste treten dann eben Jürgen Vogel, Daniel Brühl auf. Christiane Paul hat eine etwas größere Rolle in diesem Film. Das ist charmant, das ist auch rührend, wenn man eben weiß, dass Wolfgang Becker nach den Dreharbeiten kurz darauf schon verstorben ist. Er selbst hat sich eine herrliche kleine Rolle gegeben. Er ist nämlich Lippenleser und überwacht im Namen des Bundesministers, also des Bundespräsidenten, pardon, überwacht er dann immer diesen Charlie Hübner und liest immer die Lippen so schön falsch. Auch das ist eine sehr, sehr schöne Idee, aber es sind zu wenig schöne Ideen letztendlich.
Jörg Taschmanns Filme der Woche, Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße und Kein Weg zurück, ab morgen im Kino. Noch 14 Tage, dann ist Heiligabend. Das wiederum bedeutet, heute öffnen wir die 10. Tür unseres Adventskalenders mit Tipps für Bücher als Weihnachtsgeschenk.
Adventskalender. Ich bin Anne Kolik. Für die Lesart arbeite ich als Planerin, Redakteurin und auch als Buchkritikerin. Und aus all dem, was ich lesen darf, da schöpfe ich viele Geschenkideen, zum Beispiel diese: Katzen und Kapitalismus. Das ist ein Memoir von Courtney Gustafson, eine junge amerikanische Autorin. Und die schreibt darüber, wie es ihr Leben verändert hat, dass sie mit einem Rudel streunender Katzen in Kontakt gekommen ist. Es sind an die 30 hungrige Mäuler, auf die Courtney Gustafson trifft, als sie in ein neues Haus zieht. Und das stellt sie erstmal vor eine große, drängende Frage. Woher zur Hölle nehme ich das Geld, um all diese streunenden, abgemagerten, armen Tiere zu füttern und dann die vielen Kranken auch noch zum Tierarzt zu bringen? Ja, ganz besonders ist an diesem Buch, wie Cat-Content hier nicht nur persönlich wird, sondern vor allem auch politisch. Das verspricht ja schon der Titel: Katzen und Kapitalismus. Die Autorin hat nicht viel Geld. Sie arbeitet als Fundraiserin für die Tafel in Tucson in Arizona. Sie erstellt da Social-Media-Posts, um Spenden reinzuholen. Und auf diese Strategie, da setzt sie schließlich auch, damit sie ihre Streuner nicht hungern lassen muss. Via TikTok und Instagram wird es ihr gelingen, dass tatsächlich nicht nur ihre Tiere zum ersten Mal ein Leben ohne Mangel erleben. Meine beste Freundin Kathi, die ist auch so eine Cat-Person wie ich und sie ist auch eine feministische und politische Person. Ich glaube, dass sie dieses Buch auf ganz vielen Ebenen ansprechen wird, weil es darin zum Beispiel auch um Themen geht wie Misogynie oder um den American Dream und seine falschen Versprechen von Aufstieg durch Fleiß und Bildung. Courtney Gustafson gibt uns dazu wirklich tiefe Denkanstöße und all das auch noch anhand von wirklich süßen, manchmal traurigen, auf jeden Fall immer berührenden Katzengeschichten. Also für alle Cat People da draußen meine Weihnachtsbuchempfehlung.
Courtney Gustafson, Katzen und Kapitalismus. Die 272 Seiten sind bei Ullstein erschienen und kosten 22 Euro. 37 Jahre war Sardana Afif erst alt, als er 2007 zur Documenta in Kassel eingeladen wurde. Zeit, Wiederholung, Vervielfältigung, vielleicht drei Stichwörter für seine Arbeit, die im Hamburger Bahnhof in Berlin ab übermorgen mit Blick auf Marcel Duchamp fokussiert werden. Simone Reber hat sich die große Ausstellung, die in diesem Museum für Gegenwartskunst ausgerichtet wird, für sie schon mal angesehen.
Ein gelber Raum, an der Wand gelbe Zollstöcke, doch auf keinem sind Millimeter oder Zentimeter verzeichnet. Stattdessen sind die gelenkigen Stäbe zu Figuren an der Wand gebogen. Eine einzige Idee stößt maßlos viele Gedanken an.
Wir haben 30 Zollstöcke à 2 Meter und so kommen wir zu einem Titel für diese Installation: 60.000 Millimeter unendlicher Möglichkeiten. Und das heißt, unendlicher Möglichkeiten, diesen Zollstock zu biegen, abstrakte oder auch figurative Formen zu erzeugen. So wird also ein Alltagsgegenstand zu einem Werkzeug für die Fantasie.
Gabriele Knappstein, die stellvertretende Direktorin des Hamburger Bahnhofs in Berlin, hat die brillante Ausstellung Five Preludes mit Werken von Sardana Afif kuratiert. Das Herzstück der Schau, The Fountain Archives, ist eine Schenkung des Sammlers Paul Menz an das Museum. Sardana Afifs uferloses Archiv zu Marcel Duchamps Werk The Fountain von 1917 füllt zwei Räume. The Fountain war das erste sogenannte Ready-Made und wurde eines der wichtigsten Werke des 20. Jahrhunderts.
Dieses umgedreht präsentierte Urinal, was mit einem Pseudonym R. Matt signiert worden war und eingereicht war für eine eigentlich juryfreie Ausstellung in New York, was passierte. Dieses Urinal wurde ausjuriert und durfte nicht als Kunst gezeigt werden. Es wurde nicht als Kunst angesehen.
Das nie gezeigte Original ging verloren. Als einziger Beweis seiner Existenz dient ein Foto von Alfred Stieglitz. Marcel Duchamp ließ später eine Replik produzieren. Das Werk tauchte in unzähligen Büchern auf. 2008 begann Sadan Afif mit der Arbeit an seinem Fountain Archive.
We start like a joke in 2008.
Wir haben das eigentlich eher wie ein Witz begonnen. Ich habe mich entschlossen, alle Bücher zu sammeln, in denen ich eine Abbildung von Duchamps Fountain finden konnte. Dann habe ich diese Seiten gerahmt, als eine Art Ready-Made. Und ich habe im Atelier alle Bücher aufbewahrt, die ich benutzt und zerstört habe.
In der Ausstellung füllen die über 1000 Bände mehrere Vitrinen. Für die These, The Fountain sei eigentlich eine Idee der deutschen Exzentrikerin Elsa von Freytag-Loringhofen, einer Nachbarin von Marcel Duchamp in New York, fand der Künstler allerdings keinen Beweis. Dafür bekam Sadan Afifs Archiv, das als Scherz begann, nach 6 Jahren eine ungeplante Dynamik.
Zum ersten Mal erschien eine Veröffentlichung über The Fountain mit meinem Namen, Sadan Afif. Insofern habe ich die Kunstgeschichte weitergedreht mit dieser Arbeit.
Die Kunst von Sadan Afif beschäftigt sich mit den Wellen, die ein Werk auslösen kann, mit dem Echo, den Variationen und Neuinterpretationen durch das Publikum. Regelmäßig lädt der Künstler Freunde oder Kolleginnen ein, seine Arbeit mit Gedichten oder Songs zu kommentieren. Die Texte hängen an den Wänden und sind zentraler Bestandteil der Arbeit, sagt Gabriele Knappstein.
Dabei geht es ihm letztlich darum, die Frage zu stellen, ganz im Sinne von Marcel Duchamp, der für ihn ein ganz wichtiger Ausgangspunkt ist, dass eigentlich die Betrachter und die Nachwelt die Kunst machen und das Überleben der Kunst garantieren.
Als Sadan Afif 2009 den Prix Marcel Duchamp im Centre Pompidou erhielt, ließ er von dem Sargmacher Kutchu Afutu aus Ghana das auffällige Gebäude als Sarg gestalten. In der Berliner Ausstellung erinnert das filigrane Modell aus Streben und Röhren an ein Miniaturkraftwerk und ist ein kleiner Seitenhieb gegen die Institution des Museums.
Maybe as well is saying something about this weird relation in between again the artist and the museum.
Vielleicht geht es um die Beziehung zwischen Künstler und Museum. Das ist natürlich eine Hassliebe. Die Künstler sagen, das Museum ist das Mausoleum des Werks. Das Werk verschwindet im Depot, verliert sein Leben. Im Museum wird die Kunst mumifiziert.
Mumification of artworks.
Da widerspricht die Kuratorin Gabriele Knappstein freundlich. Wir nennen das positiv erhalten.
Preserving, voilà. This is what they call preserving, that we call mumification.
Die Arbeiten von Sadan Afif wirken witzig, konsequent und wohl durchdacht. Aber es sind die Gedichte an der Wand, die der Ausstellung eine unberechenbare Dimension verleihen. Die radikal subjektiven Zeilen durchbrechen die kontrollierte Kühle des Konzepts.
Ab Freitag bis September nächsten Jahres der Franzose Sadan Afif im Hamburger Bahnhof in Berlin. Auch Arno Ozasek beschäftigt sich jetzt mit dem letzten Film von Wolfgang Becker. Er beginnt seine Kulturpresseschau aber mit Mensch und Tier.
Es ist fast unmöglich auszusprechen, dass die Menschen zu alt werden. Aber sie müssten eigentlich kürzer leben, um das Klima zu schonen, oder? Fragt Elisabeth von Tadden in einem Interview der Wochenzeitung Die Zeit den in Indien geborenen, in Chicago lehrenden Historiker Dipesh Chakrabarty. Anders als manche meiner linken Freunde denke ich nicht, dass der Kapitalismus an allem schuld ist und dass ein Systemwechsel den Klimawandel besiegen könnte, entgegnet Chakrabarty. Der Klimawandel stellt in meinen Augen ein schweres Dilemma dar. Einfache Lösung gibt es nicht. Offenkundig ist es unsere vitale Sehnsucht, am Leben zu bleiben, die dabei ist, uns umzubringen. Aber wenn Elefanten, Vögel oder Hunde über unsere Technologien verfügen würden, ginge es ihnen vermutlich ähnlich wie uns. Jede Kreatur möchte ihr Leben ausdehnen. Dipesh Chakrabarty in der Zeit. Selbe Zeitung, ganz anderes Thema. Jens Jessen bespricht den Film »Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße«, das letzte Werk des verstorbenen Goodbye-Lenin-Regisseurs Wolfgang Becker. Darin geht es um Micha, gespielt von Charlie Hübner, der 30 Jahre nach einer einzigen ungebührlichen Aktion, dem Verstellen einer Weiche, von der Westpresse zum heroischen DDR-Dissidenten erhoben wird. für Jessen ist, der Held vom Bahnhof Friedrichstraße? Auf den ersten Blick ein solide gezimmertes Lustspiel, auf den zweiten Blick tückisch und raffiniert und irgendwie bodenlos im wörtlichen Sinne. Man fällt durch den Film, seine vordergründige Unterhaltsamkeit hindurch, ins Nichts einer ungreifbaren Realität. Alles ist hier Projektion und folgt einer romantischen Gier nach dem anderen, dem Nicht-Identischen. Das ist der tiefere Sinn der erotischen Nebenhandlung. In der Staatsanwältin Paula, Kess und Capriziös, gespielt von Christiane Paul, verdichtet sich das Begehren des Westens nach einem besseren Osten. Unbedingt will sie ihren sexy Ostmann, der ein Schlurfi ist, aber das Zeug zum Helden hat, dass es ihn nicht gibt, dass sie ihn zwar haben kann, aber nicht als das ideale Objekt ihrer Begierde, macht das tragisch-satirische des Films aus. So der Zeitautor Jessen unter der Fragestellung, warum wird die DDR nicht wieder so, wie sie nie war? Die Wochenzeitung Der Freitag führt ein Doppelinterview mit der erwähnten Schauspielerin Christiane Paul und Max Leo, dessen Roman Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße Beckers Film zugrunde liegt. Mein Eindruck während des Schreibens war, je mehr Zeit vergeht, desto mehr verwandelt sich die DDR in ein schwarz-weißes Museumsland, in dem nur ganz mutige Bürgerrechtler und ganz fiese Stasi-Leute gelebt haben, so Leo. Zu jedem Mauerfall-Gedenkjahr, zu jedem Erinnerungstag der deutschen Einheit wurde dieses DDR-Bild karikaturhafter. Die DDR war manchmal absurder, aber manchmal auch normaler, als man sich das im Westen vorstellen konnte. Als es im Freitag-Interview ums große Ganze geht, bekennt Christiane Paul: Manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich denke, früher war alles besser. Und denke, okay, jetzt wird's echt ernst mit dem Älterwerden. Aber wenn überall KI-Bots eingesetzt werden, kannst du niemanden mehr anrufen, wenn du ein Problem hast, mit niemandem mehr einfach sprechen, um die Dinge zu klären. Soweit die Wochenzeitung. In puncto Macht der KI aufschlussreich ist das Interview der Süddeutschen Zeitung mit der Tech-Expertin Karen Hau. Hau kritisiert KI-besoffene Nerds und die Macht der KI-Unternehmen, namentlich OpenAI. Sie kritisiert die Ausbeutung von Urhebern und Arbeitskräften, den Stromverbrauch der Rechenzentren und so weiter. Aber am Ende konstatiert sie trotzig, die KI-Industrie besitzt die Ressourcen, von denen sie abhängt, nicht wirklich. Die Daten, die Arbeit, die Energie, das Wasser, all das gehört den Menschen, der Öffentlichkeit. Wenn Einzelpersonen und Gemeinschaften ihr Eigentumsrecht an diesen Ressourcen wieder geltend machen, müssten sich die Unternehmen ändern. Sie könnten sie nicht mehr frei ausbeuten. Das bedeutet nicht, dass KI abgeschafft werden muss. Es bedeutet, dass sie zu einem fairen Betrieb gezwungen wird. Das würde KI von einem Imperium zu einem normalen Geschäft machen. Ein Funken Hoffnung, geschlagen von Karen Hau in der SZ. Bleiben wir also zuversichtlich und erwarten in Zukunft mit einer Überschrift der Zeit noch frohere Botschaften.
Die Kulturpresseschau von und mit Arno Otzesek, in Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.